wollen lesen, wenn Sie Bibeln dabei haben. Das ist immer gut in einem Bibelseminar. Matthäus 26. Also Mohammedaner, Muslime können den Koran auswendig, richtige Juden das Alte Testament, sodass sie es vorwärts und rückwärts sagen können. Und ich erlebe es wieder bei Bibelseminaren, dass wenn man sagt, wir schlagen den Hesekiel auf, dass man sagt, das müssen sie so ein bisschen vor der ersten Hälfte aufschlagen. Wir müssen wieder in die Bibel hineinkommen. Matthäus 26, ab Vers 63. Und Jesus schwieg still zu all den Anklagen, die ungerechterweise gegen ihn vorgebracht wurden. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Messias, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Wenn Jesus etwas sagt, hat jedes kleine Wörtlein eine Bedeutung. Ihr werdet sehen. Glaube, den wir haben dürfen, ist nicht ein Fantasieprodukt. Siehe, die Herrlichkeit Gottes kam über Jesus schon bei der Taufe. Wie oft schon bei der Geburtsgeschichte Jesu. Und siehe, Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm. Schwäbisch gesagt, gucke doch, schau doch. Sie werden den Menschensohn kommen sehen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Seht auf, erhebt eure Häupter, für euch naht sich Erlösung. Wenn unsere jungen Leute sagen, ich blick's nicht, oder da ist was zum Blicken, dann haben sie begriffen, ich möchte was sehen. Und wir werden einmal, die ganze Welt wird etwas zu sehen bekommen, wenn der Menschensohn Jesus wiederkommen wird. Wir haben jetzt schon genug zu sehen bekommen, aber darüber möchte ich nicht reden. Wir könnten auch über das reden. Ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft. Damit ist Gott gemeint. Selbst von Jesus demütig ausgesprochen über seinen Vater. Man nimmt nicht den Namen Gottes einfach so, mir nichts, dir nichts in den Mund. Es werde sehen, sitzen zur Rechten Gottes. Der Tübinger Professor für neutestamentliche Theologie, Martin Hengel, hat einen wichtigen Aufsatz veröffentlicht, in dem er uns nochmal drauf gestoßen hat, dass kein Wort aus dem Alten Testament im Neuen Testament so oft zitiert ist. Jetzt wie? Das Zitat, das immer da ist. Du bist mein Sohn. Zur Rechten Gottes eingesetzt. Psalm 110. Sogar in unser Glaubensbekenntnis eingegangen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Petrus erwähnt, als Jesus gefragt wurde von den Pharisäern und Sadduzäern, wie das mit der Steuer ist, sagt Jesus, ich will auch mal euch was fragen. Wen nennt denn David seinen Herrn? Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, und sie konnten ihm nichts antworten. Das größte Geheimnis. Wer ist denn der, der zu Rechten Gottes sitzt? Ausführungsorgan. Nicht ein bisschen Kinkel, sondern Vollmacht. Wer ist das? Darüber könnten wir eine extra Bibelstundenreihe halten. Wir könnten über das sprechen. Sie werden ihn sitzen sehen und kommen auf den Wolken des Himmels. Warum gerade Wolken? Wolken sind schön, heute wunderbar. aber so ist er sicher nicht gemeint. Wie Wolken entstehen, habe ich zu Hause in der Knospstraße entdeckt in der Waschküche. Wissen Sie es noch? Wenn da die warme Luft von der Waschküche raus ist und auf die Kaltluft gestoßen ist, hat es Dampf gegeben. Wenn zwei unterschiedliche Atmosphären zusammenstoßen, wenn die Heiligkeit Gottes hineinkommt in die Atmosphäre der Welt, die von der Menschenausdünstung bestimmt ist, sogar im Volk Israel, von allem Zweifel und Widerreden gegen Gott, erscheint Gott in der Wolke. Gnädiges Zeichen der Nähe Gottes, er kann sich nicht einfach enthüllen, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, sonst würden wir vergehen. Die Wolke, das Zeichen, Gott ist da, aber wir können ihn nicht sehen, in der Verhüllung. Aber ich möchte heute mit Ihnen wenig dem nachdenken, über den merkwürdigen Begriff, den Jesus wieder und wieder benutzt, ihr werdet sehen, den Menschensohn. Warum sagt denn Jesus nicht einfach, er hat es doch sonst uns so einfach gemacht, zu verstehen, in Gleichnissen. Warum sagt er nicht, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen? Warum sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen? Warum an so vielen Stellen, warum sagt er nicht, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Warum sagt er, des Menschensohn ist gekommen? Warum macht er so umständlich? Warum sagt er dem hohen Priester, der wissen will, wer bist denn du? Sag's uns. Ihr werdet sehen, den Menschensohn kommen. Ja, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes, aber noch wichtiger ist der Menschensohn. Den werdet ihr kommen sehen. Die Theologen haben unheimlich viel drüber geschrieben. Es sind arme Menschen, die müssen jedes Jahr ein Buch veröffentlichen und mindestens 4 Artikel. Und da ist der Begriff Menschensohn ganz günstig, da kann man sich endlos verbreiten. Aber die Bibel ist für einfältige Menschen geschrieben, wie für mich und vielleicht auch für Sie. Da braucht man keinen großen Kommentar dazu, um das zu verstehen. Man muss bloß Bibel lesen. 2. Mose 20, als Gott seinem Volk erscheint am Sinai. In der Wolke mit Blitz und Donner seine Stimme erschallt, da flieht das Volk. Die sagen nicht, Halleluja, Gott ist da. Sondern fliehen. Sagen, das halten wir nicht aus. Mose, nicht so, der liebe Gott soll dir's ins Ohr sagen und du redest dann mit uns, aber wir können die Nähe, das Reden Gottes nicht ertragen. Gott soll doch dich, Mose, beauftragen, einen Menschen wie uns mit Fleisch und Blut. Das Merkwürdige ist, dass Gott auf diesen Wunsch Israels eingeht. Und Mose ist der Mittler. Wir wissen, die Jochebed, seine Mutter, nicht? Ein Mensch mit Zorn, mit Ungeduld, mit Enttäuschung. Ein Mensch wird der Mittler zwischen dem heiligen Gott und seinem Volk. Und von da an hat sich Gott an diese Bedingungen gehalten, dass wir Menschen sagen, nein, halt, es ist viel zu heilig, viel zu... Da erschrecken wir. Wenn der Prophet Hesekiel beauftragt wird, dem Volk Israel, dem gottlosen Volk Israel, sie hören es oder hören es nicht, den Willen Gottes zu sagen, Gott möchte die Gottlosen warnen, weil er sie retten will, da sagt Gott immer wieder, du Menschenkind, ich möchte mich an die Bedingungen halten. Ich möchte ihn nicht, der Hesekiel durfte mit Augen die Herrlichkeit Gottes sehen in diesem Gefährt, das kaum mehr mit Menschen Worten zu beschreiben ist. Aber jetzt geh du hin, du Menschenkind, und sag's ihnen in verständlichen Worten, wie es zwischen Gott und ihnen steht. Wo ist sonst noch eine Stelle, wo dieser Menschensohn, das Menschenkind, eine große Rolle spielt? Im Grunde genommen bei all den Knechtslied und du bist mein Knecht, ab Jesaja 40, aber dann vor allem Daniel 7, nach dem Toben der Völker, nach dem bestialischen Treiben wird einer vor Gott gebracht, ein Menschensohn. Da kommt dieser Begriff. Und Gott gab diesem Menschengestaltigen Ehre, Reich, Weisheit, Macht und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Es war nicht bloß ein Mensch, sondern einer, der von Gott begnadigt ist, aber er war bei den Menschen, damit die Menschen verstehen sollen, was der Wille Gottes ist. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum Jesus gern diesen Begriff benutzt hat. Ich bin der Sohn Gottes, aber ich bin zu euch gekommen als einer, der euch als Menschen versteht, durch und durch, der unter euch lebt. Ihr sollt wissen, ihr seid die Adressaten. Ich bin der Heiland aller Menschen. Das ist nicht bloß ein Expeditionsoutfit für 3 Jahre, dass ich mir überstülpe, das Menschsein, sondern das wird noch meine Ehre sein. Ihr werdet sehen, den Menschensohn kommen. Da wird es klar werden, dass Gott um die Menschen geht. Apostel Paulus, wenn Sie geschwind aufschlagen, Galater 4, wenn wir geschwind hinüberschlagen, eine ganz zentrale Stelle, die der Apostel Paulus uns weitergibt. Galater 4, Vers 4. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, die Gnadenzeit Gottes jetzt zum Höhepunkt gekommen. Jetzt was passiert? Werden die römischen Herrscher vom Thron gestoßen? Werden alle Gefängnisse geöffnet? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er sandte ihn. Der blieb Sohn. Glauben Sie doch nicht der Frau Sölle, wenn die sagt, Jesus war Mensch, nur Mensch, nichts anderes. Nein, es war der Sohn Gottes. Aber er sandte ihn, und wie geht's weiter? Geboren von einer Frau. Wie vermutlich die meisten von uns. Bei allen Techniken mit Insemination und Leihmutter und so weiter kommt die Menschheit immer noch nicht aus, dass Menschen von einer Mutter geboren werden. Man kann sie nicht im Backofen herstellen. Das macht das Menschsein aus, dass man eine Mutter hat. Und ich verstehe absolut, das heißt, ich denke manchmal, unsere ganze Zeit ist so beschränkt. Wenn wir immer wieder von Theologieprofessoren hören, die sagen, Jesus ist wahrscheinlich vergewaltigt worden und der eigene Vater hat die Maria missbraucht. Nein! Gott hat das Wunder getan, in den Leib der Maria seinen Sohn hineinzugeben und heranwachsen zu lassen, 9 Monate lang, so wie wir herangewachsen sind. Im Leib der Maria. Was wird immer ein Gedöns gemacht um die Jungfrauengeburt? Für Gott ein kleines. Das Wunder der Jungfrauengeburt ist ja nicht ein biologisches Wunder, sondern von Anfang an, als er die 9 Monate herangewachsen ist im Leib der Maria, versteht er uns. Er versteht sogar schon, wie seinem Ungeborenen zumute ist. Er versteht, wie einer Schwangeren zumute ist. Der Herr Jesus hat gesagt, eine Frau, die ein Kind erwartet, die ist in Angst. Und wenn die Schmerzen der Wehen über sie kommen, ist sie in panischer Furcht. Und wenn das Kind geboren ist, ist bloß noch Freude da. Jesus war nicht Mensch, nur Mensch. Aber er hat als der Sohn Gottes sich ganz in die Bedingungen hineingegeben unseres Menschseins so, dass die Leute nie sagten, ha, den verstehe ich nicht richtig. Wenn der schwätzt, das ist über unser Verstehen, gell? Ist zu hoch. Oder ist zu heilig. Ist wie von einer anderen Welt. Nein, man verstand's. Das Himmelreich ist wie ein Acker. Das Himmelreich ist wie eine Hochzeit. Das verstand man. Und wenn Jesus Stürme gestillt hat und Hungrige gespeist hat und Kranke heil gemacht hat, achten Sie mal drauf. Da hieß es nie, er ist eben der Sohn Gottes. Es hieß immer, was ist das für ein Mensch? Das ist auch einer wie wir. Da drüben aus dem Zimmermannsgässle. Wie kann der das fertigbringen? So hat Jesus sich hineinbegeben und nicht gesagt, also, eigentlich bin ich ja noch ein bisschen mehr, gell, aber ich sag's nicht so laut. Nein, er war Mensch unter uns, damit wir wissen, wir sind die Adressaten des Rettungshandelns. Einer der ersten Basler Missionare, der Hermann Mögling, hat darunter gelitten, dass die Basler Missionare, die waren arm dran, kaum Versorgung, aber die haben noch 100-mal besser gelebt als die indischen Parias. Und er hat sich losgesagt von der Basler Mission und wollte als Inder unter Indern leben und hat gemerkt, wenn ich noch so armselig leben will, ich habe sogar nur ein paar Sandalen an den Füßen und die laufen barfuß. Ich kann gar nicht so in die Bedingungen hinein. Jesus ist in unsere menschlichen Bedingungen hineingegangen bis zum Letzten. Damit wir wissen, er versteht uns. Die meisten von Ihnen kennen Dr. Rolf Hille, der in Ihrer Gemeinde gewohnt. Seine erste Vikarstelle war in Schorndorf. Und nach einem Abendgottesdienst hat mich einmal einer aus der Arnoldschen Fabrik angehalten und hat gesagt, Herr Schiffbuch, Sie verstehen uns nicht, Sie sind ein Beamtensohn. Er wusste nicht, wo der Rolf Hille herkommt. Er hat gesagt, der Herr Vikar Hille, der versteht uns, ist einer von uns. Das empfindet man, das kann man nicht an der Sprache ablesen. Weil er uns versteht, durch und durch. Ein ganz großes seelsorgerliches Anliegen Jesu, dass er, der niedriger geworden ist als die Engel, uns versteht. Ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern uns zu dienen. Ich möchte gerade noch einen Punkt weitermachen. Es gibt ja viele Leute, die haben Minderwertigkeitskomplex. Die anderen verachten mich. Ich gelte bei den anderen Menschen nichts. Mich versteht keiner. Ich ecke bei den anderen immer an, die lassen mich immer auflaufen. Was sagen wir denen? Ah doch, ich verstehe dich gut, ich kann mich gut in dich hineinfühlen. Stimmt ja meistens überhaupt nicht. Verstehen Sie, das ist ein komischer Trost, wenn jemand krank ist und wir sagen, ja, ich war auch mal vor 3 Jahren krank. Das möchte er nicht wissen. Oder wenn jemand einen Angehörigen verloren hat, wir sagen, vor 10 Jahren ist auch meine Mutter gestorben, es war auch schwer. Das möchte er nicht wissen, ob ich vor 10 Jahren meine Mutter verloren habe. Aber Sie können ihm sagen, ich kann dich nicht trösten, ich habe kein Wort. Aber ich möchte sagen, wenn dich einer versteht in deiner Einsamkeit, in deiner Angst, dass niemand auf dich eingehen kann, Jesus ist's. Der Menschensohn, der wurde ganz Mensch, der versteht jeden. Dürfen Sie einfach einem Menschen sagen, das ist kein frommes Tralala. Und es gibt ja auch Menschen, die, wenn sie vor dem Spiegel stehen, nicht bloß einen roten Kopf kriegen. Einer der wenigen, der keinen roten Kopf kriegt, ist der Edzard Reuter, der hat in seiner Lebensbeschreibung immer geschrieben, kann ich noch einen Spiegel sehen? Ja, ich kann einen Spiegel sehen. Also, wenn ich einen Spiegel sehe, hätte ich gerne schon eine andere Nase und bin also schon im Äußeren, gell? Aber warum bin ich wieder aus der Haut gefahren heute? Und ist doch viel, was mein Leben bestimmt. Ich könnte mich selber anspucken. Dann kleben Sie sich ein Jesusbild, schneiden Sie es irgendwo aus, ob Jesus mit oder ohne Bart, modern oder Knorr von Karlsfeld, ist ganz egal, an Ihren Spiegel. Der ließ sich anspucken, der versteht mich. Den haben Sie verachtet, wie ich noch nie verachtet wurde. Den haben Sie auf die Seite gestellt, wie ich noch nie auf die Seite gestellt wurde. Der versteht mich. Stellen Sie sich ein Jesusbild auf Ihren Nachttisch, egal modern oder alt, der versteht mich. Dann dürfen Sie bloß sagen, Jesus, danke. Das wichtigste Gebet. Und führ du mich recht. Jesus versteht uns durch und durch. Bloß ein paar Beispiele. Er hat einen Körper gehabt wie wir. Er weiß, wie es einer 18-Jährigen zumute ist und einem 18-Jährigen. Doch gut, dass wir wissen, dass der Jesus aufgetreten ist mit 30 Jahren. Die ganzen schwierigen Jahre der Pubertät, das hat er miterlebt. Ob man den Eltern untertan sein soll oder nicht, weiß er. Wie Spannung, wie das schwierig ist. Er hat bei seinem Vater, der ein Häuslesbauer war, Maurermeister, Bauunternehmung, Josef von Nazareth, hat er gewusst, was es ist zu bauen, zu schaffen, schwielige Hände zu haben. Er hat auch um die Sorgen gewusst von Leuten, die angefangen haben, ein Haus zu bauen und dann ist Geld ausgegangen. Das Gleichnis Jesu. Wer ein Haus anfängt zu bauen, soll überlegen, ob er es habe, hinauszuführen. Er kennt uns mit unserem eingetrockneten Gespür für Gott, dass wir so schnell schläfrig werden. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, dass geschwind pro Christ Juhu ist und ich nehme vor, ich möchte wieder ganz anders beten. War schon nach 3 Tagen ist versorgt. Kennt der Herr Jesus, selbst sein engster Jüngerkreis, eingeschlafen. Er kennt uns mit unserer Anfälligkeit für den Bösen. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er kennt uns in unserer Überheblichkeit. Und der nicht hatte, da sein Haupt hinlege, der weiß, wie es uns eigentlich erfüllt, eine Sehnsucht an einer Stelle wirklich daheim zu sein. Und wenn Sie die schönste Wohnung haben und wenn Sie durch und durch Stuttgarter sind, das heißt, ist eigentlich immer noch nicht. Und ich hoffe, dass mal wahr wird, ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt. Das ist doch alles bloß vorläufige Station. Jesus versteht uns in diesem Sehnen nach Heimat. Er, der Mensch wurde, versteht uns durch und durch, aber das wäre noch zu wenig. Ihr werdet den Menschensohn kommen sehen in den Wolken des Himmels. Was geschieht dann, wenn er kommt? Den Prozessakten des Synedriums haben sie wahrscheinlich ein Ausrufezeichen hingemacht und haben gesagt, das ist doch verrückt. Aber das ist die ganze Dynamik unseres Glaubens, dass wir auf jenen Augenblick warten, da Jesus in großer Kraft und Herrlichkeit kommen wird. Und nochmal, dann nicht übertüncht, dass er der Menschensohn war. Sie werden den Menschensohn kommen sehen. Es wird die größte Ehre Jesu sein. Ich habe mich mehr als der Albert Schweitzer und der Gandhi und als alle Wohltäter der Menschen um die Menschen angenommen. Wohltäter der Menschen zu sein, ist was Gutes. Der Gustav Siegel in Stuttgart, was hier in Stuttgart alles geleistet wurde. Was ein Arzt oft einsetzt an einem schwer verletzten Menschen, der eben wichtig ist. Wo kriege ich die wichtigsten Stellen, das Blut zu stillen? Großartige Sache. Aber dem Herrn Jesus wird es in Ewigkeit wichtig sein. Mir waren die Menschen wichtig. Ich bin Mensch geworden und will der Heiland aller Menschen sein. Jetzt ein paar Worte über den Menschensohn, die er gesagt hat. Am Ende der Tage wird der Menschensohn seine Auserwählten sammeln von den 4 Enden der Erde. Es wäre furchtbar, wenn eins von uns nicht dabei wäre. Das heißt, 1. Korinther 15, die Jesus angehören, die wirklich ihm gehören, nicht bloß pro forma, dem Namen nach, der Gewohnheit nach, wird sie sammeln. Wird sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Der Menschensohn, der von sich gesagt hat, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen. Der wird uns, so heißt in der Offenbarung, als seine Knechte und Mägde dienen lassen. Ich lade zur Zeit ein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Christustag. Und da ist mir es wichtig, dass durch den Brief deutlich wird, nicht ich brauche euch nötig und ich weiß, dass ein riesengroßes Opfer ist und den freien Tag herzugeben und ihr müsst von früh morgens bis abends da sein, aber einmal ausnahmsweise bitte. Nein. Ich kann nur sagen, das war der Glanz meiner Jugendzeit, wenn ich mitarbeiten durfte bei christlichen Festen als Ordnungsdienstmensch, dass ich gebraucht wurde. Und das wird einmal in der Ewigkeit das Herrlichste sein, wenn der Herr Jesus sagt, komm, ich brauche dich, komm. Seine Knechte und Mägde werden ihm dienen. Oettinger hat gesagt, wir sind berufen nicht zum Palmenschwingen und Halleluja singen, sondern zur priesterlichen Aufwartung vor dem Thron Gottes. Wenn wir nachher unsere Gedanken ein wenig sammeln, um das, was bei Ludwig Hofacker wichtig war, ich möchte immer bei Ludwig Hofacker das Geheimnis seines Lebens hineinpacken in den einen Satz Jesu, wer mir dienen wird, den wird der Vater ehren. Bloß 30 Jahre geworden, körperliches Wrack. Aber noch nach 200 Jahren sagen wir, er hat Württemberg geprägt mehr als der Prinz. Wer mir dienen wird, den wird der Vater ehren. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dienen. Er möchte uns in seinen Dienst hineinnehmen. Anderes Jesuswort über den Menschensohn. Wie der Menschensohn, also heißt anderswo, wie Jona, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Aber dann erweckt werden. Und der Menschensohn, der sich von Gott erwecken ließ aus dem Tod, denken Sie, der Menschensohn hat sogar den Tod durchstanden. Wenn bei Ihnen der letzte Augenblick kommt und die Angst, ob ich auch durchstehe mit meinem Glauben, der Herr Jesus versteht mich sogar in meiner Todesangst, er versteht mich sogar in meiner Ohnmacht des Sterbens, er versteht mich. Und wenn meine Angehörigen die Hand loslassen müssen, er nicht. Seiner Hand entreißt mich nichts. Aber dann gibt's Erweckung. Er, der Menschensohn, der für die Menschen gekommen ist, wollte doch nicht bloß für sich die auferweckende Kraft Gottes, sondern für die, die ihm angehören. Wir sollen gleich sein seinem verklärten Leib. Der Menschensohn, der der Herr über den Sabbat war, dass ihr wisst, dass des Menschensohn Herr ist über den Sabbat. Ich kann auch am Sabbat einen Gichtbrüchigen gesund machen, einem Blinden die Augen auftun. Ich bin der Herr des Sabbats. Der wird einmal den großen Welten-Sabbat eröffnen, da alles gut sein wird. Er hat alles recht gemacht. Siehe, ich mache alles neu. Da gibt's für keine Aktionsgruppe noch mal was zu reparieren. Die neue Welt Gottes ohne das Böse. Dahin möchte er uns mitnehmen, der Menschensohn. Deshalb ist er zu uns Menschen gekommen. Der Menschensohn, der hier seine gute Ernte aussät, der will das bei uns. Das passiert 30-fältig, 60-fältig, 100-fältige Frucht. Eine der schönsten Geschichten, bei der der Begriff Menschensohn auftaucht, ist, als der Blindgeborene zu Jesus gebracht wird. Die Jünger streiten noch mit den Pharisäern. Wie kam's denn, wo ist da Schuld im Leben des Blindgeborenen? Jesus hat schon sein Auge weit nach vorne. Was er aus dieser Not machen wird, lösungsorientiert, nicht problemorientiert, wie kam's, sondern wie kann sich die Herrlichkeit Gottes erweisen? Und dann wird der Geheilte schließlich gefragt, werden dich gesund gemacht? Und dann kommt er zu Jesus und Jesus fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Hat nicht gesagt, gell, du traust mir was zu. So, glaubst du an den Menschensohn? Und da heißt es so schön, Johannes 9, er aber sagte, Herr, wer ist's, damit ich an ihn glauben kann? Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Dem auch innerlich die Augen aufgemacht für seine Herrlichkeit. für den Menschensohn, der ganz einem schwachen Bettler zugewandt sein kann. Was wird das einmal sein, wenn Jesus uns die Augen aufmachen wird? Seht, sie werden den Menschensohn kommen sehen. Wenn alle Tränen abgewischt werden von den Augen. Nicht bloß die Tränen des Schmerzes, sondern auch die Tränen über unser Versagen. Wie viel wir falsch gemacht haben, wie viel wir versäumt haben. Wird uns doch durch und durch gehen, wenn die Menschen uns anklagen werden und sagen, ihr habt doch gewusst, wie wichtig Jesus ist, warum habt ihr es uns nicht gesagt? Tränen über unser Versagen, unseren Kleinglauben. Und wenn es dann wahr wird, was beim Apostel Johannes so steht, wir werden ihn sehen, wie er ist. Heute Morgen habe ich einen Brief bekommen von der Witwe unseres langjährigen Tübinger Professors Otto Michel. Ich habe ihn sehr geschätzt in meiner Studienzeit und ich habe ihn dann nochmal erlebt in hohem Alter bei einer Arbeitstagung im Bengelhaus. Da wurde gesprochen über unsere christliche Hoffnung und dass die Welt neu gemacht wird. Dass vollkommene Gerechtigkeit da sein wird. Und da ist Professor Michel aufgestanden, so eine etwas eigenartige Sprache gehabt, wie man sich so Mödeler angewöhnt als Pfarrer und Professor und Lehrer und so nicht. Eins haben Sie vergessen. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Der Menschensohn, der sein Auge ganz uns zugewandt hat. Er will uns einmal so entgegentreten, nicht als schreckende Person, sondern der uns versteht, kennt, liebt. Meine Augen werden sehen, den König in seiner Schönheit. Nein, nicht den König, den Menschensohn. Sie werden sehen, den Menschensohn, unseren Heiland, der uns durch und durch versteht. Herr, wir danken dir, dass wir darauf zugehen dürfen. Ja, mehr noch, dass du dich dafür eingesetzt hast bis an dein Sterben am Kreuz. Dass es für uns mit dem vielen, was daneben geht in unserem Leben, einen Trost gibt. Du bist als der Menschensohn gekommen, um uns zu dienen. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das hast du in deinem Kreuz bestätigt. Und jetzt soll es gelten. Ach Herr, es gilt in Ewigkeit. Es ist bloß die Frage, ob wir es gelten lassen. Sei du unser Heiland. Du weißt, bei wem von uns das jetzt die Bitte ist. Du ewiger, großer Menschensohn, der du uns verstehst, hol uns heraus aus allem, was uns festhält in der Distanz von dir. Und lass uns ganz dein eigen werden. Amen.